Manches ist so groß, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Die Zahl 1 Billion ist so ein Beispiel. In ungefähr dieser Größenordnung bewegt sich das Schuldenpaket, auf das sich Union und SPD mit den Grünen verständigt haben. Die Begründung klingt logisch. Die Herausforderungen unserer Zeit seien ebenfalls so groß, dass sie mit normalen haushalterischen Mitteln nicht mehr zu bewältigen seien. Und deswegen müsse es für Verteidigungsbereitschaft, Infrastruktur und Wirtschaft, den Klimaschutz und den sozialen Zusammenhalt viele neue Milliarden Euro geben. Das Ganze auf Pump und per Grundgesetzänderung mit einer Zweidrittelmehrheit. Soweit die Einigkeit von Union, SPD und Grünen. Und doch gibt es auf allen Seiten Zweifel. Sind die Prioritäten richtig gesetzt? Sind Schulden in Billionenhöhe wirklich der richtige Weg? Und kann man überhaupt einander vertrauen? Das Ganze wird sich morgen und am Freitag zeigen. Dann wird im Bundestag und im Bundesrat über die Grundgesetzänderung abgestimmt. Mehrheit gesucht, Kompromiss auf Augenhöhe, das ist mein Thema jetzt bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Michael Kellner, noch parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Und Thorsten Frey, noch erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio.
Guten Abend.
Herr Frey, ich habe die Zahl 1 Billion in der Anmoderation genannt. Ich habe das mal nachgeguckt, das ist eine 1 mit 12 Nullen. Darauf wird man schnell kommen, wenn man die Ausgaben fürs Militär, die Verschuldung für die Bundesländer und das Sondervermögen zusammenrechnet. Schon gigantisch, oder?
Ja, aber wie Sie sagen, Herr Becker, es ist zunächst einmal eine gegriffene Größe. Wir haben ein Sondervermögen für die Infrastruktur in der Größenordnung von 500 Milliarden. Und wir haben die Aufwendungen für die Bundeswehr ab einer Zahl oberhalb von 1% des Bruttoinlandsprodukts von der Schuldenbremse freigestellt. Das heißt, diese Zahl ist nicht klar bezifferbar, sondern da gilt, für Sicherheit und Verteidigung müssen wir das ausgeben, was tatsächlich notwendig ist. Die Zahl wird ein Stück weit dadurch relativiert, dass es die nächsten 12 Jahre betrifft, also nicht das kommende Jahr. Und trotzdem haben Sie natürlich vollkommen recht, 1000 Milliarden Euro, das ist das, was unser Staat derzeit in einem Jahr gesamtstaatlich an Steuern einnimmt, also tatsächlich eine gewaltige Summe.
Manche Unionswähler und auch Mandatsträger fühlen sich jetzt so ein bisschen wie in einem schlechten Traum. Es ist nicht viel von dem übrig geblieben, sagen zumindest manche, was im Wahlkampf von der Union und auch von ihrem Kanzlerkandidaten versprochen wurde. Da sind einige enttäuscht und hadern auch mit den Sondierern, also auch mit Ihnen persönlich. Mario Chaya, der ehemalige Generalsekretär, ist so ein Beispiel. Wie gehen Sie damit jetzt um?
Offen und konstruktiv. Also selbstverständlich gibt es in einer Fraktion immer auch unterschiedliche Positionen. Und die Argumente, die vorgetragen sind, die sind jedenfalls von einer großen Ernsthaftigkeit geprägt. Und das respektiere ich selbstverständlich. Denn es ist jetzt natürlich auch ganz entscheidend, dass man an der Stelle, wo wir jetzt sind, nicht stehen bleibt. Also der Hintergrund ist der, dass wir eine sich dramatisch verändernde außenpolitische Lage haben. Ich sage nicht, dass die vollkommen neu ist, aber sie spitzt sich eben nahezu täglich zu. Wir haben die Situation, dass die Bedrohung Russlands allgegenwärtig wird in Europa und auf der anderen Seite sich die USA sehr viel schneller aus Europa zurückziehen, als man das bisher annehmen konnte. Und deshalb müssen wir sehr schnell die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas insgesamt herstellen. Und der zweite Punkt ist der, es muss natürlich gewährleistet sein, das war auch ein wichtiges Anliegen in den Gesprächen der letzten Tage, es muss absolut gewährleistet sein, dass es hier um Investitionen in Verteidigung und um Investitionen in wertsteigernde Infrastrukturmaßnahmen geht. Es darf keinesfalls so sein, dass man sozusagen sich die Bequemlichkeit macht, Dinge, die im Bundeshaushalt zu finanzieren sind, über ein Sondervermögen abzuwickeln. Und deswegen ist ganz entscheidend, wir bestehen vor zukünftigen Generationen nur dann, wenn es wirklich Investitionen sind in Dinge, von denen zukünftige Generationen auch etwas haben.
Darauf wird es vermutlich ankommen, dass man da wirklich sauber trennt. Herr Kellner, auch für Sie ist das ja ein bisschen so eine verkehrte Welt. Sie sind zumindest ein kleiner Wahlverlierer, minus 3,1%.
Jetzt ist es aber so, dass Sie mit 100 Milliarden doppelt so viel herausgehandelt haben für den Klimaschutz, als Ihnen ursprünglich angeboten wurde, auch mehr als der eigentliche Klimafonds hätte betragen sollen. Ist das jetzt ein großer Triumph für Sie oder ist es doch bitter, dass Sie diese 100 Milliarden nicht selber im Wirtschaftsministerium verwalten können?
Naja, ich würde es andersrum beschreiben. Es ist ja jetzt nicht, für uns, sondern es ist dafür, dass wir eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, über Außensicherheitspolitik hat Herr Frey gerade gesprochen, aber über die Frage die Klimakrise, sie wartet ja nicht, bis der Krieg in der Ukraine vorbei ist. Ja? Also das ist ja nicht, sie läuft ja parallel weiter und verschärft sich. Und deswegen ist so wichtig, und das hat am Anfang gefehlt, dass wir eben den Finanzbedarf, den wir haben im Bereich der Klimaschutzpolitik, ja, um Investitionen in Wärme, in Gebäude, in nachhaltige Mobilität, ja, in Dekarbonisierung der Industrie, dass wir diese Mittel dafür bereitstellen. Und da bin ich jetzt froh drum, dass diese Mittel auch für eine neue Regierung bereitstehen, um damit die Klimakrise bekämpfen zu können. Das ist, bin ich froh darüber, dass es gelungen ist. Und noch was ist gelungen, es war ja, ich meine, das Ganze hat natürlich viele Haltungsprobleme, dieser ganze Prozess. Wir haben das schon vor, haben Sie schon lange angeboten, das zu reformieren, das zu machen. Es ist ja blockiert worden von Ihnen. Es wurde ja im Wahlkampf noch gesagt, braucht man alles nicht. Deswegen ist da so eine, wie soll ich sagen, naja, man sieht doch auf einmal, Regierungsamt droht, kommt, steht vor der Tür. Sieht man, okay, wir können es nicht anders schaffen und diese Reform unseres Finanzsystems war richtig und wichtig. Und dann gab es ja einen großen Streit. Selten war so ein Wort wie zusätzlich, so ein einzelnes Wort, so in der Verhandlung wie letzte Woche. Und dass das gelungen ist, das ist der Punkt, der mich am meisten freut. Weil wir eins ja verhindern wollten. Wir wollten verhindern, dass wir so einen Verschiebebahnhof erleben. Wir nehmen Geld aus dem regulären Haushalt, packt das in Sondervermögen und dann macht man dann alle möglichen sonst wie Geschenke im Kernhaushalt. Und so ist mit der Zusätzlichkeit das verhindert worden. Und das ist der Punkt, über den ich mich richtig freue in den Verhandlungen.
Wie das mit der Zusätzlichkeit funktionieren kann, das wollen wir uns auch noch mal anschauen. Noch mal die Nachfrage. Sie haben gesagt, Sie freuen sich darüber. Freut sich die grüne Basis auch, dass Sie jetzt der Union und der SPD ermöglichen, mit viel Geld zu regieren? Oder hätte man da eher, gerade auch nach diesem teilweise ja sehr persönlichen Wahlkampf gegen die Grünen, gegen den Minister Habeck, eher gewünscht, dass man da gesagt hätte, nee, ihr müsst euch im nächsten Bundestag da eine Mehrheit holen?
Ja, wissen Sie, ich wäre das Beste für unser Land. Und ich hab ja nichts davon, dass eine Regierung verelendet.
Aber Ihre Basis?
Ich sage ja gerade was. Oh, und ich habe das auch, ich hatte gerade selber am Wochenende Parteitag, Brandenburger Landesparteitag, da gab es viel Applaus für das, was wir erreicht haben. Weil natürlich dieser Punkt, wir hätten uns auch ein anderes Verfahren vorstellen können. Wir hatten es lange vor der Wahl zu machen. Wir hätten es auch im nächsten Bundestag gerade die Infrastruktur machen können, dass wir die Verteidigungsfragen machen müssen angesichts der zugespitzten Situation, auch angesichts der Mehrheitssituation im Bundestag, war uns eingängig. Dafür hatten wir auch einen Vorschlag gemacht. Den Rest des Verfahrens haben Union und SPD so gewählt. Aber wissen Sie, ich kann doch als verantwortlicher Politiker, egal in welcher Rolle, doch nicht sagen, ich schaue jetzt einfach zu, wie unser Land stolpert und davor geht, nur um zu verhindern, dass Union oder SPD einen guten Start haben. Das tut mir leid, das ist nicht die Haltung, mit der ich da rangehen kann.
Herr Frey, es ist ein Kompromiss, das ist klar. Bei Kompromissen stellt sich aber auch immer die Frage nach Gewinnern und nach Verlierern. Wie sehen Sie denn da die Rollen zwischen Union, SPD und Grünen aufgeteilt?
Also ich würde nicht in diesen Kategorien denken, sondern es geht letztlich darum, wie man die gewaltigen Herausforderungen, vor der unser Land steht, wie man die möglichst gut bewältigen kann. Und es ist ja nicht so, dass mit der Bundestagsentscheidung und der Bundesratsentscheidung die Dinge dann geregelt und gelöst wären, sondern der ganz erhebliche Konsolidierungsdruck auf dem Bundeshaushalt, der wird ja bleiben. Und das ist im Übrigen aus meiner Sicht auch in Ordnung, Herr Kellner. Also ich habe kein Problem mit dem zusätzlich. Ganz im Gegenteil. Wenn man diese Kredite aufnimmt, diese Verschuldung macht, also sich das Geld bei unseren Kindern borgt, dann müssen wir es auch für Dinge aufwenden, die wirklich unseren Kindern und Kindeskindern zugutekommen. Es wäre also auch in meinen Augen völlig falsch, das für soziale Umverteilung, für Steuererleichterungen für Konsum auszugeben. Das wäre in der Tat falsch. Und wenn Sie sich mal den Bundeshaushalt anschauen, der hat aktuell ein Defizit von 8 Milliarden. Er wird nächstes Jahr ein Defizit von 38 Milliarden Euro haben. Und dazu kommen die Maßnahmen, die Union und SPD im Sondierungspapier sich vorgenommen haben. Das heißt, der Konsolidierungsdruck, der bleibt gewaltig. Und es ist auch notwendig, damit wir die Strukturreformen machen, die unser Land dringend braucht.
Da zeichnen sich vielleicht ja schon die Konfliktlinien so ein bisschen ab, auch in der neuen Regierung. Ich will trotzdem noch mal bei dem Gedanken des Gewinnens und Verlierens bleiben, der in so einem Kompromiss drin ist. Kann man vielleicht das auf eine andere Ebene heben und sagen, dass Verlierer möglicherweise bedauernswerterweise die Demokratie und vielleicht auch das parlamentarische System ist? Weil es gibt ja jetzt sehr viel Kritik, massive Kritik, dass man diese Schulden mit dem alten Bundestag verabschiedet und nicht auf den neuen Bundestag wartet. Da haben Sie ja auch ganz klar gesagt, dass die Verantwortung der Union. Also insofern die Frage, gibt es da nicht den Verlierer Demokratie und parlamentarisches System?
Also Verlierer Demokratie ist mir zu hart. Es ist, das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht entschieden, es ist legal, der Bundestag ist weiterhin in Amt und würden, bis ein neuer Bundestag sich konstituiert. Wäre es klug gewesen, das weit vor der Wahl zu machen, als wir es ja mehrfach der Union angeboten haben, weil es war ja absehbar, dass es nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes war das absehbar. Hätte ich das besser gefunden? Ja. Hätte ich mir auch vorstellen können, zu sagen, wir machen das im nächsten Deutschen Bundestag? Ja, das wäre mir lieber gewesen. Ich habe aber gesehen, dass die Frage von, wie sichern wir in diesen Fragen von mit dem, was in der Ukraine passiert, mit dem, wie aggressiv Russland ist, mit dem, was in den USA mit Präsident Trump passiert, dass es richtig ist, ein Zeichen der Handlungsfähigkeit zu sein. Deswegen war unser Vorschlag zu sagen, lasst uns die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik machen, lasst uns die Infrastrukturfragen im nächsten Bundestag machen. Nur diese Geschichte haben Union und SPD für sich entschieden, das so zu machen. Wir waren bereit zu verhandeln. Wir haben diesen Punkt Zusätzlichkeit. Schön, das finde ich gut, dass wir darüber freuen, dass wir ihn da offensichtlich das gemacht haben. Weil, und das, darauf würde ich gerne einmal zurück. Ich bin erschrocken, als ich das Sondierungspapier gesehen habe, wenn wir sehen, weil unser Land braucht ja Reform, Herr Frey, das wissen wir ja. Aber wenn ich sehe, Sie machen ein Geschenk für Gastronomie will, 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn ich sehe, Sie machen das, was die Bauern mit dem Agrardiesel wollen, 0,5 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn ich sehe, Sie machen das, was die CSU mit der Mütterrente will, 4,5 Milliarden Euro pro Jahr und nochmal Pendlerpauschale, 2 Milliarden Euro mehr im Jahr. Da sind wir alleine mit diesen Geschenken bei 10 Milliarden im Jahr, die uns das ungefähr kostet. Und da muss ich sagen, bin ich mit dem, was Union und SPD in dem Sondierungspapier aufgeschrieben haben, habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass sie die notwendigen strukturellen Reformen anpassen, sondern sie machen das eben, was Einzelne gerne von ihnen wollen, dass sie es tun. Das sind aber nicht die Reformen, die wir brauchen. Und das war bei uns auch der Punkt mit der Zusätzlichkeit so entscheidend, weil ich habe ja gesagt, es ist gut, dass wir da einen Weg gefunden haben. Das finde ich auch als demokratische Parteien gut. Das ist aber nicht so, dass ich damit Ihnen die Kritik erspare, die dieses Sondierungspapier bei mir ausgelöst hat. Das wäre ja auch, glaube ich, sehr merkwürdig. Und das an der Stelle, finde ich, ist viel einfach Konsumtives, ich schmeiße das Geld raus.
Nee, also erstens, das können Sie selbstverständlich alles kritisieren. Dafür streiten wir uns ja auch im Bundestag, das ist richtig so. Der zweite Punkt ist, ich finde eben nicht, dass das Konsum ist. Also wenn Sie beispielsweise die Agrardieselrückerstattung nehmen. Es gibt einen Grund dafür, warum die Landwirtschaft hier um etwa 400 Millionen Euro entlastet wird. Das war auch schon ursprünglich ein Thema, weil eben die Landwirte dort auf eigenem Gelände, auf eigenen Feldern unterwegs sind. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern an die Debatte vor gut einem Jahr, die wir in Deutschland hatten, wo beispielsweise auch der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann darauf hingewiesen hat, dass man den Landwirten natürlich nicht nur sagen kann, dass sie auf den Einsatz von Pestiziden oder anderen chemischen Bekämpfungsmitteln verzichten dürfen, wenn sie umgekehrt die Chance zur mechanischen Behandlung nicht haben. Und vor allen Dingen, wenn es keinen Ersatz gibt für den Verbrennungsmotor im Traktor. Also Landwirte haben ja gar keine andere Möglichkeit, irgendwie anders tätig zu werden. Und auch im Bereich der Gastronomie haben wir die Situation, ich komme aus dem Schwarzwald, das ist eine Tourismusregion. Wenn ich mir andere große Tourismusregionen in Europa anschaue, dann haben die alle ermäßigte Mehrwertsteuersätze. Und deswegen geht es schon auch um die Frage der Vergleichbarkeit, der Konkurrenzfähigkeit und der Frage, ob die Betriebe in der Lage sind, Gewinne zu erwirtschaften, die es ihnen ermöglichen, auch wieder zu investieren.
Sind aber keine klassischen Investitionen, also den Punkt, den kann
daraus
man
entstehen machen. Aber Investitionen. Sie brauchen ja diese Gewinne, um tatsächlich
in der Regel.
Also ich persönlich kann dem sehr viel abgewinnen. Ich glaube, dass man den Menschen nicht mehr Steuern abknöpfen sollte als notwendig ist, weil sie im Zweifel das Richtige damit machen werden.
Fakt ist, die Union musste jetzt mit Blick auf die komplizierten Verhältnisse im nächsten Bundestag auch noch mal auf die Grünen zugehen. Ich habe das gerade schon mal genannt gehabt. Es gibt jetzt 100 Milliarden aus diesem Infrastrukturpaket, die für den Klimaschutz aufgewendet werden. Die Bild-Zeitung hat das mit einer ganz netten Schlagzeile kommentiert. Sie hat mich geschrieben, grüner wird's nicht. Wie sehr tut das weh?
Nein, um ganz ehrlich zu sein, das tut nicht weh, sondern es wird in der Demokratie immer notwendig sein, zumal bei Verfassungsänderungen, dass Parteien der politischen Mitte zusammenarbeiten. Als man im Frühjahr 2022 dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr gemacht hat, sind wir als Opposition auch bereit gestanden, das mit der Regierung damals zu machen. Und zwar völlig zu Recht, weil es um eine große Herausforderung für unser Land ging, weil wir auch gesehen haben, dass wir nicht auf 2,0% des Bruttoinlandsprodukts innerhalb eines Jahres gehen können. Wir haben auch gesehen, dass wenn wir damals in der Regierung gewesen wären, wir nicht von einem Jahr aufs nächste 20, 25 Milliarden Euro zusätzlich hätten für Verteidigung ausgeben können. Und insofern, Herr Kellner hat es ja vorhin auch gesagt, also wer Verantwortung für dieses Land trägt, und das tun nicht nur Abgeordnete, die Regierungsfraktionen angehören, sondern grundsätzlich alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die müssen auch diesen Weg zu gehen bereit sein.
Soweit so klar, der Vorwurf hinter dieser Schlagzeile lautet ja im Prinzip, Merz macht jetzt eine Linke, eine grüne Wirtschaftspolitik.
Nein, der Vorwurf, der geht fehl. Also wir haben das ja schon gesehen, wir könnten das in weiteren Themen ausbuchstabieren. Da gibt es große Unterschiede zwischen unseren Parteien jenseits des demokratischen Grundkonsenses. Und das ist ja auch richtig so. Also wir haben unterschiedliche wirtschaftspolitische Vorstellungen, auch im Bereich der Energiepolitik. Und es ist das Wesen der pluralen Demokratie, dass man diese unterschiedlichen Positionen auch gegeneinander stellt und dass man um die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler kämpft.
Bei dem Vorgehen, das jetzt gewählt wurde, Herr Kellner, es ist trotzdem ja immer so die Befürchtung im Raum, dass das die Ränder stärkt. Also wenn man jetzt sagt, man nimmt jetzt den noch gewählten Bundestag, das muss man ja auch klar sagen. Sie haben es gerade selber gesagt, das ist legal, das wurde auch noch mal festgestellt. Aber es ist legal und legitim, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und was man politisch daraus macht, ist wiederum die nächste Sache. Also nicht bei Ihnen auch die Sorge, dass das jetzt ausgenutzt wird von den Parteien, die eben nicht so herangehen wie Sie beiden, die jetzt beispielsweise sagen, dass man eine staatspolitische Verantwortung hat.
Ich glaube, andersrum wird auch ein Schuh draus. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man löst die Probleme nicht, dann freuen sich auch alle anderen, dass die Probleme nicht gelöst werden. Und auch das wird dann von rechts außen genutzt werden, um das aufzuspielen. Und deswegen ist auch so eine Unterstellung, Merz wäre jetzt grüner, ein Stück perfide. Ja? Ich meine, es sind tatsächlich Unterschiede. Und ich will noch mal sagen, der Schutz des Klimas ist ja ein Schutz von uns allen. Geht's ja darum, die Menschen zu schützen, künftige Generationen zu schützen. Deswegen sollte das nichts Grünes sein, sondern sollte insgesamt ein gemeinsames Anliegen von Politik sein, die Lösung erreichen will. So, und dann kann man streiten. Und da finde ich, wir haben das ja versucht in den letzten 3,5 Jahren, sind nicht weit genug gekommen, was die Strukturreform angeht. Und da finde ich, das tut mir leid, da finde ich jetzt 500 Millionen den Bauern zu geben, jetzt für fossile Subventionen. Also Sie können ja auch sagen, Sie geben ihnen Geld, dass die Tierhaltung besser funktioniert oder dass die Trinkwassergebiete mit weniger Pestiziden oder Nitraten belastet werden. Das alles würde ich ja verstehen, aber Rückabwicklung, fossile Subventionen erscheint mir da wenig sinnvoll. Und da sehe ich nicht den Schwung in dem, was das Land braucht, finde ich in diesem Sondierungspapier nicht wieder. Wir haben jetzt der Regierung die Möglichkeit eröffnet, einerseits allen gemeinsam in einer ganz schwierigen außenpolitischen Situation als Deutschland, als Europa gemeinsam zu agieren. Das ist richtig und das ist wichtig. Und ich freue mich jetzt auch, wenn da die Unterstützung für die Ukraine mit einem starken Signal mit Frankreich, mit Großbritannien gemeinsam weitergehen kann. Wir haben eine Regierung, das ist ja am Ende ist es die Aufgabe der Regierung, wie sie das Geld ausgibt. Das jetzt, da werden wir als Opposition hinschauen, aber am Ende entscheidet das eine Regierung und nicht die Opposition. Wir haben die Möglichkeiten geschaffen, dass sie Spielräume schaffen. Klug nutzen müssen sie sie. Mhm. Und da habe ich halt große Zweifel in dem, was da bis jetzt auf dem Tisch lag, ob das wirklich klug genutzt wird oder nicht. Aber das wird man in den nächsten Jahren sehen. Und deswegen würde ich auf Ihre Frage zurückzukommen. Es würde auch Ränder stärken, wenn man einfach so sagte, wir lösen unsere Probleme im Land nicht. Das wäre kein Weg.
Meine Frage geht mehr in die Richtung, was macht das mit Ihrer Partei? Also Sie haben ja auch einen starken linken Flügel in Ihrer Partei, die möglicherweise gesagt hätten, wir hätten es besser gefunden, zusammen im nächsten Bundestag mit den Linken eine Lösung zu finden, die eher eine linke Politik sozusagen erzwingt mit der Möglichkeit, nämlich eine Verfassungsänderung nur zusammen mit Linken und den Grünen herbeizuführen.
Die gesamte grüne Fraktion sagt ja, wir hätten uns ein anderes Verfahren gewünscht. Und das ist auch übrigens völlig unabhängig von unseren Flügeln. Und auch in der gesamten Fraktion habe ich alle, mit denen ich gesprochen habe, sehen natürlich die Sorge, dass in einem nächsten Bundestag mit der Linken, die nicht bereit ist, die Ukraine gegen einen Angreifer, gegen einen russischen Angreifer zu schützen und zu unterstützen. Das ist ja der Punkt mit der Linkspartei. Die Linke, ja, antifaschistisch hoch 10, aber wenn es darum geht, einen faschistischen Angriff aus Russland auf die Ukraine, steht sie in Abseits und sagt, ach, wir wollen gar nichts machen. Dieses Problem, das haben wir gesehen. Und da war der Punkt, wir lassen die Ukraine nicht im Stich. All die anderen Fragen, die Infrastrukturfragen, da hätte man sicherlich eine gemeinsame Lösung finden können, auch im nächsten Deutschen Bundestag. Das Verfahren haben Union und SPD so gewählt, dass sie das miteinander verbunden haben, fest miteinander verschraubt. Und deswegen haben wir ein Gesamtpaket verhandelt. Und das wird in meiner Fraktion, ich komme gerade aus der Fraktionssitzung, wird das gemeinsam und breit getragen, völlig unabhängig von Flügeln.
Wie breit ist denn da bei Ihnen, Ihrer Fraktion, der gemeinsam mit der CSU die Zustimmung zu diesem Verfahren? Es gibt ja da auch Stimmen, die gesagt haben, man hätte zwei Dinge machen müssen. Man hätte erstmal das Einsparpotenzial sich anschauen sollen. Das ist ja auch das, womit Sie Wahlkampf gemacht haben. Und dann zum anderen, man hätte dann sagen müssen, man geht den vielleicht etwas besser zu vermittelnden Weg, dass man nämlich den nächsten Bundestag mit dieser Sache beschäftigt. Das war ja auch etwas, was Ihr Kanzlerkandidat immer gesagt hat, man kann bestimmte Änderungen dann im nächsten Bundestag machen und man vertraut dann schon darauf, dass man auch eine verfassungsändernde Mehrheit hat. Also wie weit ist da bei Ihnen Konsens in Ihrer Fraktion gegeben?
Also das alles Entscheidende ist die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes. Darum geht es im Kern. Das ist auch etwas, was keinen Aufschub duldet und wo man tatsächlich sagen muss, ja, was die langfristigen außenpolitischen Entwicklungen anbelangt, das konnte man tatsächlich seit geraumer Zeit sehen. Auch, dass Donald Trump amerikanischer Präsident werden würde, war ja seit Anfang November bekannt. Aber wenn Sie sich beispielsweise die Münchner Sicherheitskonferenz anschauen, wenn Sie sich die Ereignisse im Oval Office zwischen Donald Trump und Zelensky anschauen, dann hat es doch verdeutlicht, dass dieses außenpolitische und sicherheitspolitische Erwachsenwerden Deutschlands und Europas, dass das sehr viel schneller gehen muss, als wir das bisher angenommen haben. Und deswegen waren wir der Auffassung, dass das keinen Aufschub duldet, sondern dass man das jetzt wirklich ganz, ganz schnell machen muss. Und ansonsten geht es einfach darum, Sie brauchen Mehrheiten. Also wenn Sie breite Mehrheiten brauchen, eine Zweidrittelmehrheit sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat, dann werden Sie sich nie komplett durchsetzen können, sondern Sie brauchen mehrere Partner, Sie brauchen auch die Länder mit im Boot und deren Interessen müssen berücksichtigt werden. Und insofern ist es in der Tat ein Gesamtpaket, das wir jetzt auf den Tisch legt. Ich finde das in Ordnung, ich finde das gut, das hilft uns auch, diese Probleme zu lösen. Aber es macht keinen Sinn, in Eventualitäten zu denken, wenn es sie faktisch nicht gibt, weil sie dafür keine Mehrheiten gefunden hätten. Und ich will es einfach noch mal sagen, es enthebt uns nicht der Verantwortung, die Strukturreformen, die Sie angesprochen haben, jetzt tatsächlich zu machen. Man wird auch den Bundeshaushalt nicht geschlossen kriegen, nicht nächstes Jahr und auch nicht in den Folgejahren, wenn man das macht. Und es ist in der Tat auch dringend notwendig, weil wenn man immer wieder neue Herausforderungen hat, dann kann man die älteren Dinge nicht einfach so weiterlaufen lassen, wie sie sind, sondern dann zwingt es zu einer Neupriorisierung. Das war ein Erfordernis für die bisherige Ampelkoalition und das wird auch ein Erfordernis für die nächste Regierung sein.
Für Kompromisse, Herr Frey, Sie haben es gesagt, braucht man Mehrheiten. Für alles braucht man Mehrheiten. Die Mehrheit soll jetzt auch mit den Grünen hergestellt werden. Morgen ist es dann soweit. Man hatte auch heute über den Tag hinweg Stimmungsbilder gehört, wie die Fraktionen abstimmen werden. Was ist so das aktuellste Stimmungsbild, was Sie uns mitbringen können? Sie haben gesagt, Sie kommen aus der Fraktion. Werden die Grünen geschlossen abstimmen?
Ziemlich geschlossen, ja. Also ich glaube, insgesamt nach allem, was ich jetzt gehört habe, sieht das so aus, als würde das ja morgen eine Mehrheit im Deutschen Bundestag finden. Offensichtlich auch das, was ich gehört habe im Bundesrat mit der bayerischen Entscheidung. Ja, es hat sich dann gezeigt, dass eine Mehrheit ja auch darstellbar, herstellbar ist. Ich fand, das war am Anfang, hatte ich das Gefühl, das wurde für allgemein vorausgesetzt, dass Grün einfach zustimmt. Man muss dann schon verhandeln und miteinander reden. Das war am Anfang etwas gestolpert, fand ich, wie das von Friedrich Merz und der sich anbahnenden Koalition von Union und SPD angegangen wurde. Aber am Ende hat man ja verhandelt, hat sich darauf verständigt. Und jetzt nach allem, was ich jetzt gehört habe, scheint das ja auch gemeinsam im Bundestag und Bundesrat zu fliegen.
Was heißt denn ziemlich geschlossen, haben Sie gesagt? Ich glaube, von einer Berliner grünen Bundestagsabgeordnete hat man gehört, da wird es keine Zustimmung geben. Das wäre schon mal eine Person. Es gibt insgesamt 31 Stimmen, glaube ich, Mehrheit. Also 31 dürften dagegen stimmen. 32 hat man als Mehrheit für eine Zweidrittelmehrheit. Also wie viel kommt da von den Grünen an Gegenstimmen?
Also Sie haben die eine angesprochen. Ich weiß von einer.
Okay.
Also so gesehen, das ist, ich weiß nicht, wie es bei der Union ist, aber alles, was ich gehört habe, scheint mir das eine relativ kleine Zahl zu sein.
Fragen wir die Union doch, wie viel da Gegenstimmen kommen werden. Herr Frey, wie ist da bei Ihnen die Wasserstandsmeldung? Ich habe es gerade schon gesagt, gab einen sehr prominenten Abweichler, wird es geben mit Herrn Scheyer, der erste Generalsekretär von Herrn Merz war. Da kann man jetzt drüber spekulieren, was so die Beweggründe sind. Das machen wir nicht. Aber Fakt ist, eine Gegenstimme ist eine Gegenstimme. Mit wie vielen rechnen Sie noch?
Also mit weiteren Gegenstimmen rechne ich im Grunde genommen nicht. Es gibt einen weiteren Kollegen, der sehr klar gesagt hat, dass er da nicht mitgehen kann. Wir haben ein bis zwei Kolleginnen und Kollegen, die aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen, die aber absolut nachvollziehbar sind und von uns auch voll und ganz natürlich respektiert werden, nicht dabei sein können. Das ist der Stand heute Abend. Ansonsten rechne ich damit, dass wir geschlossen abstimmen werden morgen.
Was hören Sie von Ihrem künftigen Koalitionspartner? Also man hat jetzt über den Verlauf des Tages gehört, so 20 Gegenstimmen soll es ungefähr aus allen drei Fraktionen, deren Zustimmung erforderlich ist,
geben. Also ich würde jetzt nach meiner Einschätzung würde sagen, das wäre aber absolute Oberkante. Ich persönlich würde davon ausgehen, dass die Zahl deutlich niedriger sein wird.
So sicher war man vielleicht auch, als man schon mal ein Gesetz eingebracht hat?
Also wenn Sie mich gefragt hätten, dann wäre ich vor dem Wochenende sehr viel skeptischer gewesen, weil ich will das gar nicht verhehlen. Natürlich hatten wir in der Fraktion auch Diskussionen darüber. Wir hatten heute eine Fraktionssitzung, am Freitag eine, wo es um die aktuellen Entwicklungen ging. Letzte Woche mehrere Fraktionssitzungen. Wir haben das streitig, also was heißt streitig? Wir haben das durchaus auch kontrovers diskutiert. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es um derartige Dimensionen geht. Und es ist auch richtig und die Menschen haben auch einen Anspruch darauf, dass Bundestagsabgeordnete so etwas wirklich auch durchdenken, nach links und nach rechts wenden, bevor sie solche Entscheidungen mit Tragweite treffen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber mein Eindruck ist der, dass nach diesen Diskussionen wir jetzt wirklich ein hohes Maß an Einigkeit erzielen werden.
Dann haben wir das Formale jetzt sozusagen abgehandelt und kommen dann doch noch mal zu den Inhalten, die mit dem ganzen Finanzierungspaket da auf dem Tisch liegen. Eins ist klar, Sie haben es gerade auch schon genannt, Herr Frey, die Verteidigung, das ist das, was im Mittelpunkt steht. Sie, Herr Kellner, haben mit rein verhandelt, dass auch Dinge wie der Zivilschutz, der Bevölkerungsschutz, die Nachrichten, Nachrichtendienste, die Sicherheit von Informationstechnologien, alle mit reinkommen. Von der Konstruktion ist es so, alles, was oberhalb von 1% ist, soll nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Im Prinzip kann man sagen, da wäre nach oben hin alles offen. Jetzt gibt es die explizite Kritik der Linken, dass das ein gigantisches Aufrüstungsprogramm sei. Das ist ja etwas, was man eigentlich auch von den Grünen als die Friedenspartei häufig gehört hat, dass man eben nicht dazu beitragen möchte, dass aufgerüstet wird. Jetzt ist man aber doch in dieser Situation, man muss es mitgehen, man will es mitgehen. Keine Befürchtung, dass das mit Ihrer Partei etwas macht. Ich muss die Frage nochmal stellen.
Ja, das dürfen Sie gerne stellen, weil natürlich würde ich mir wünschen, dass ich in anderen Zeiten leben würde und das nicht notwendig wäre. Aber ich kann nur sagen, als Wirtschaftsstaatssekretär, den allerersten Termin, den ich gemacht habe, war in Görlitz in einem Bahnwerk, die Wagenkästen schweißen, bauen, also die Struktur für Straßenbahnen, für Schienenfahrzeuge. Und klar, als Grüner hätte ich mir gewünscht, die würden das weitermachen. Das Werk war von der Schließung bedroht. Heute ist es erhalten und die schweißen sozusagen Panzer. Das ist bitter. Ich würde mir was anderes wünschen. Ich bin froh, dass die Jobs erhalten sind. Und leider ist die Weltlage so, dass wir das brauchen. Und deswegen zu der Frage, ist der Verteidigungsbegriff natürlich schon noch mal größer als nur alles das, was in dem Bereich Verteidigung und Bundeswehr steckt. Sie haben gerade gesagt, deswegen war uns so wichtig auch die Frage von Bevölkerungsschutz oder... Ja, wissen Sie, wie viel wir erleben, wenn es um Cyberabwehr, Cybersicherheit, übrigens auch für Unternehmen geht, dass wir gesagt haben, diese Anstrengung, auch die sollen wir finanzieren können, weil das notwendig ist und wir da nicht blauäugig sein dürfen, weder als Volkswirtschaft, ja, noch als Land. Und deswegen würde ich mir gerne andere Probleme und andere Zeiten wünschen, aber ich lebe nun mal in diesen Zeiten und deswegen ist es richtig und wichtig und das wird auch nach meinem Eindruck breit verstanden.
Konnten Sie das gut mitgehen? Man hört da unterschiedliche Dinge aus den Verhandlungen oder ist das schon etwas, wo Sie sagen, dass am Ende dann die eigentliche Verteidigungsbereitschaft darunter leidet?
Nein, die leidet ja nicht drunter, weil das jetzt sozusagen in dem Komplex ist, der oberhalb von 1% des Bruttoinlandsprodukts von der Schuldenbremse ausgenommen ist.
Die Schulden dann aber weiter nach oben treiben.
Und auch thematisch habe ich überhaupt kein Problem damit, weil beispielsweise der Zivil- und Bevölkerungsschutz, der war eben zunächst ein Teilaspekt des 500 Milliarden Euro Sondervermögens für die Infrastruktur, weil wir natürlich wissen, dass wenn es um die Verteidigungsfähigkeit des Landes geht, dass es dann selbstverständlich auch Anstrengungen im Innern bedarf. Und das Gleiche gilt für die Cybersicherheit und es gilt auch für die nachrichtendienstlichen Notwendigkeiten, für die im Grunde genommen das Gleiche gilt, wie für die eigentliche Verteidigungsfähigkeit auch. Wir haben uns in Deutschland schon auch darauf verlassen, dass wir nachrichtendienstliche Informationen von den USA und anderen befreundeten Diensten bekommen. Und wenn Sie sich das mal anschauen, die USA sind vielleicht 8-mal größer als Deutschland, also in der Bevölkerungszahl, geben aber etwa 100-mal mehr für ihre Nachrichtendienste aus wie wir. Und wenn ich mir anschaue, dass die wesentlichen Informationen zur Verhinderung von Attentaten in Deutschland in den letzten Jahren immer aus den USA gekommen sind, muss man einfach sagen, ja, das ist eine Wahrheit. Da werden wir technisch, personell und rechtlich deutlich aufrüsten müssen, um die Sicherheit unserer Bevölkerung zu gewährleisten. Und da bin ich natürlich sehr dafür.
Also da bestand dann Einigkeit. Was von Ihnen, von den Grünen, Herr Kellner, noch reinverhandelt wurde, ist die Klimaneutralität, die jetzt in der Verfassung erstmalig stehen wird. 2045 soll es soweit sein. Ist das eine echte, substanzielle Veränderung für den Klimaschutz?
Also das Ziel 2045, klimaneutral, das kommt ja nicht, weil Bündnis 90 die Grünen sich das irgendwie überlegt hatte, sondern das kam von einem Urteil aus Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht noch während der letzten Großen Koalition. Dort ist 2045 als Ziel, als gemeinsame Anstrengung innerhalb der Europäischen Union festgelegt worden. Wir haben gesagt, zur Qualifizierung der Investitionen nehmen wir das mit in das Grundgesetz rein. Und ich bin froh darüber, weil ich schon irritiert war, jetzt im letzten Bundestagswahlkampf, dass es von Teilen wieder so ein Versuch gab, dieses Ziel nochmal vom Bundesverfassungsgericht in Frage zu stellen. Deswegen ist das eine Bestätigung des Zieles und ist natürlich ein Ziel, bis wann wir aus all den fossilen Energien, Kohle, Öl, Gas raus sein wollen. Deswegen ist es gut, ist es ein Erfolg, ist nochmal ein Signal, aber nochmal, das war schon angelegt im Kern in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes.
Wie gut konnten Sie das mitgehen, Herr Frey? Oder ist da nicht schon auch eine Befürchtung mit, dass man jetzt aufgrund von Klagen dann auch eine wirkliche Neuaufstellung der deutschen Wirtschaft möglicherweise mit Verweis auf den Klimaschutz behindern kann?
Nein, diese Gefahr sehe ich nicht. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, man muss natürlich schon immer aufpassen, wie viel operative Politik bringt man in unser Grundgesetz. Unser Grundgesetz lebt von der klaren, schlichten Struktur, von der Konzentration aufs Wesentliche. Und das, was wir jetzt da in den Artikel 143h des Grundgesetzes schreiben, das ist schon auch in manchen Teilen sehr speziell. Aber erstens muss man sagen, wir haben die grundlegende Zielsetzung im Artikel 20a des Grundgesetzes stehen, also der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. 2021 hat das Bundesverfassungsgericht da entsprechend geurteilt mit diesen intertemporalen Freiheitsrechten, die es zu schützen gilt. Und das, was wir jetzt in den 143h geschrieben haben, ist im Grunde genommen ein Verwendungszweck. Da steht drin, wofür diese Mittel, die im Bereich des Klimaschutzes aufgewendet werden sollen, aufgewendet werden, nämlich dafür, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045
zu erreichen. Also keine Blockade für den ökonomischen Neustart?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Das ist nichts anderes als ein konkreter Verwendungszweck für das Geld, das im Artikel 143h benannt ist.
Es ist auch sogar andersrum, weil Sie sagen, wenn Sie daraus so eine Blockadefunktion gegen den ökonomischen Neustart machen. Also ich meine, die deutsche Ökonomie ist dann nicht in der Krise, weil wir zu schnell sind, die Automobilindustrie bei dem Umstellen auf Elektromobilität, sondern zu langsam. Wir hinken doch im Vergleich zu allen anderen Ländern hinterher, was den Einbau der Wärmepumpe angeht und knutschen noch die Ölheizung. Ja? Also ich will doch mal sagen, also im Gegenteil, es ist total wichtig zu sagen, dieses Ziel wird darin bestärken. Und es ist nochmal ein Signal an alle, die glauben, man kann dieses Ziel 2045 aus dem Fenster werfen. Dieses Signal, das geht nicht. Und das ist das Gute daran. Darüber freue ich mich. Aber ökonomisch liegt da auch die große Stärke für unser Land, dass wir in diese Richtung gehen und nicht am Alten festklammern.
Also kein Knutschen mehr der Ölheizung von der Union.
Also ich würde dem Herrn Kellner insofern widersprechen. Es kommt immer darauf an, wie man so etwas macht. Ob es klug und vernünftig ist und ob das eingesetzte Geld auch in entsprechender Relation zum Ertrag steht. Aber ganz grundsätzlich ist es so, das Ziel bis 2045 klimaneutral zu werden, das steht im Klimaschutzgesetz drin. Und zwar in dem Klimaschutzgesetz, das die frühere Große Koalition verabschiedet hat. Also da gibt es keinen fundamentalen Dissens dazu, sondern es ist eher die Frage, wie erreicht man dieses Ziel? Und da muss man eben sagen, wir setzen darauf, dass Menschen entscheiden, was aus ihrer Sicht im Preis-Leistungs-Verhältnis den besten CO2-Minderungsertrag bringt. Und das kann bei Gebäuden die Wärmepumpe sein, aber das muss es nicht sein.
Das Interessante ist ja jetzt, Sie haben die Mittel, um die Förderung, die wir für die Eigenheimbesitzer haben, die eine neue Heizung brauchen, die Mittel können Sie weiterhin zur Verfügung stellen. Dass diese, weil wir haben mittlerweile ja eine sehr gute Förderung bei der Umstellung von weg von der fossilen Heizung auf eine Heizung, das kann auch eine Wärmepumpe, das kann auch was anderes sein, das Gesetz ist ja technologieoffen, nur weg von dem Fossilen zu gehen. Und diese Förderung, die kann jetzt weitergehen, das finde ich eine total gute Nachricht für all die Menschen, die im Eigenheim auf dem Land leben und sagen, hey, wir müssen unsere Heizung erneuern, weil alle 20, 30 Jahre muss die Heizung erneuern. Jetzt haben Sie das Geld dafür und ich hoffe sehr, dass Sie die Förderung nicht zusammenstreichen.
Dann haben wir ja doch
ein bisschen. Man muss sich schon ganz genau anschauen.
Das dürfen Sie ja. Nur ich würde sagen, wir werden uns ganz genau anschauen, ob Sie Leute auf dem Land im Stich lassen, die ihre Heizung ersetzen müssen. Das wird die Frage sein.
Da haben wir ja doch schon ein bisschen Regierung und Opposition hier an den Tisch bekommen. Bei all der Kompromissfindung in den letzten Tagen vielleicht noch eine zweite Frage, die in die Richtung geht. Herr Kellner, Sie haben oder wir haben mehrfach den Begriff der Zusätzlichkeit jetzt benannt gehabt. Man kann das ja so abbinden, Zusätzlichkeit bedeutet, dass mit den neuen Schulden wirklich nur das finanziert werden darf, was zusätzlich zu sowieso geplanten Investitionen im Regelhaushalt finanziert werden muss. Das zu fordern, das zu vereinbaren, ist schön, aber wie kontrolliert man das eigentlich konkret als Opposition dann?
Naja, es gibt ja einerseits im Parlament über das Parlament ist sozusagen die Königsdisziplin ist der Haushalt, also da kann man sehr genau hinschauen. Ich glaube auch, dass es viele Stimmen, das war ja bei Herrn Frey auch zu hören, dass er durchaus eine gewisse, das will ich nicht zu weit gehen, aber eine gewisse Dankbarkeit über die Zusätzlichkeit klang ja durchaus raus. Also, und wir regeln ja im Gesetz, das 10% steht ja in den Ausführungen zum Gesetz dazu, 10% der Investitionen im Kernhaushalt sein müssen und erst darüber hinaus kann man dann auf dieses Sondervermögen zugreifen. Und das ist ja eine wichtige Benchmark, weil es stimmt, da gebe ich Ihnen recht, wir können nicht jedes Detail ins Grundgesetz schreiben. So, das kann man nicht tun und nicht machen. Deswegen Gesetzentwurf in der Begründung, die 10% genau. auch mit drin sind. So, und das ist ungefähr die Investitionsrate auch der letzten Jahre, so dass man da eine, wie ich finde, eine Regelung hat. Und deswegen ist dieses Beispiel, wir müssen jetzt gar nicht über stundenlang über die Heizung streiten, aber am Ende haben Sie die Verantwortung als Regierung, wie geben Sie das Geld aus, dass es zusätzlich ist, das ist geregelt, da können wir auch hinschauen, die Schwerpunktsetzung, dafür gibt es eine Regierung und dafür gibt es eine Opposition, das wird man sicherlich drüber streiten.
Eine Sache, die vielleicht gar nicht so richtig ausgeleuchtet wurde in den letzten Tagen, sind die Gelder, die jetzt die Länder zusätzlich ausgeben dürfen, Herr Frey. Wir wissen vieles, was wir zu Hause, daheim erleben, das wird von den Ländern finanziert. Das sind 100 Milliarden jetzt, die zur Verfügung stehen. Was sind das ganz konkrete Maßnahmen, die damit finanziert werden können?
Ja, wenn Sie sich mal anschauen, ein wirklich großer Teil, überwiegender Teil der öffentlichen Investitionen in Deutschland geschieht durch die Länder und insbesondere durch die Kommunen. Und da gehört jede Menge dazu. Investitionen beispielsweise in Schulgebäude, Universitäten, Krankenhäuser. Wir haben heute das Problem, dass die Krankenhausfinanzierung in ganz Deutschland notleidend ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Länder eigentlich verpflichtet sind, notwendige Krankenhausbauten und Infrastruktur auch entsprechend zu finanzieren, aber das seit vielen Jahren nicht können. In Ländern, wo es eine gute Ausstattung gibt, da wird vielleicht die Hälfte der Krankenhausinfrastruktur und Investitionen bezahlt, in anderen noch sehr viel weniger. Und das sind alles Dinge, die damit finanziert werden können.
Keine Sorge, dass, wenn man jetzt den Ländern mehr Geld gibt, dass das mögliche Strukturreformen so bei der Struktur zwischen Bund und Ländern, also dem Föderalismus, behindern könnte?
Also um ganz ehrlich zu sein, das hat ja bis jetzt auch nicht funktioniert, weil wir haben eine ganz unterschiedliche Krankenhausstruktur in Deutschland. Auch wenn Sie sich anschauen, wie viele Krankenhausbetten pro Einwohner, dann sind das teilweise Unterschiede von bis zu 100% in den einzelnen Ländern. Und da muss man sagen, das bisherige System hat ganz offensichtlich nicht dazu geführt, dass man da zu vernünftigen, vergleichbaren Strukturen in Deutschland kommt. Nein, ich glaube, man muss zwar klar definieren, was ist sozusagen Sinn und Zweck dieser Investitionen? Aber zum anderen halte ich nichts davon, zu viel Vorgaben und zu viel Kontrolle gegenüber den Ländern zu machen. Landes- und Kommunalpolitiker gehen genauso verantwortungsvoll mit Geld um, wie das Bundespolitiker tun. Da gibt es genauso viel gute und schlechte Politikerinnen und Politiker wie auf der Bundesebene. Und es ist das Wesen des Föderalismus, dass man sagt, dass man das Geld eben dort ausgibt und dort die Entscheidungen trifft, wo man am nächsten am Problem dran ist und am besten die Lösung herbeiführen kann. Deswegen bin ich sehr dafür, da auch Ländern und Kommunen gegenüber nicht mit Misstrauen aufzutreten.
Also, morgen kommt es drauf an im Bundestag, da haben wir schon gehört, Sie sind optimistisch. Am Freitag dann im Bundesrat, auch da kann man optimistisch sein, nach dem, was man jetzt aus Bayern gehört hat. Die letzte Frage, es heißt es jetzt so häufig, dass diese Legislaturperiode, Herr Kellner, so die letzte Patrone der Demokratie gegen Populisten wäre. Ist das so und was bedeutet das für eine Oppositionspartei in der nächsten Legislatur, wie man Politik macht?
Das ist mir zu düster und wir haben es selber in der Hand. Also wir haben es selber in der Hand, deswegen waren wir auch bereit zu sagen, mit Union und SPD eine Lösung für die Zweidrittelmehrheit zu finden. Aber natürlich werden wir in den nächsten 4 Jahren den Finger in die Wunde legen, da wo die Regierung aus unserer Sicht nicht genug liefert. Und ich glaube, dass Sie es wollen, Herr Frey. Ich bin gespannt, mal zu gucken, was Ihr Koalitionsvertrag dann vorliegt und was dann sieht. Aber da werden wir natürlich in der Opposition zu dieser Koalition sein und werden den Finger in die Wunde legen, wenn die Auseinandersetzung suchen. Das ist doch klar, aber das hält uns ja nicht davon ab, zu sagen, als demokratische Parteien miteinander gesprächsfähig zu sein. Alles andere wäre ja wirklich falsch und absurd.
Herr Frey, Sie auch noch mal die Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ist es die letzte Patrone und wie muss man sich jetzt verhalten?
Also ich gebe Ihnen recht, wir haben es selber in der Hand. Aber das ist schon die Legislaturperiode, wo wir die Kurve kriegen müssen. Wo wir die großen Probleme im Bereich Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Migration lösen müssen. Wenn wir uns in Europa umschauen, dann sehen wir auch in anderen Ländern, wenn wir die Probleme nicht lösen, dann müssen wir davon ausgehen, dass andere gefunden werden, die diese Probleme angehen wollen, aber mit Sicherheit keine Lösung finden werden. Deswegen ist es schon eine große Verantwortung, die wir für Staat, Gesellschaft und Demokratie insgesamt haben.
Herr Frey, Herr Kellner, vielen Dank für die Diskussion hier im Studio. Und Ihnen zu Hause vielen Dank für Ihr Interesse an der Sendung. Jetzt folgt das Aktuellste zum Tag bei Phoenix. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.